Deutschlandfunk.
Kurze Triggerwarnung vor häuslicher und Gewalt gegen Frauen.
Tut die Politik schon ausreichend viel, um Frauen vor Gewalttaten zu schützen? Nein.
Das sagt unser Innenminister Alexander Dobrindt. Häusliche Gewalt ist im letzten Jahr wieder mehr geworden.
Zahlen sind viel zu hoch und die Zahlen sind ja immer viel zu hoch, weil natürlich jedes Opfer ein Opfer zu viel ist.
Bestehende Maßnahmen helfen offensichtlich nicht genug. Brauchen wir einen Radical Change? Was macht die Politik?
Freiheit, Fußfessel, Frühwarnsystem gehören für uns zusammen, um einen besseren Schutz von Frauen zu ermöglichen.
Doch es ist nicht nur eine Aufgabe für die Politik, sondern für uns alle.
Alles findet hinter verschlossenen Türen statt und das halte ich für falsch.
Wie stoppen wir häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen? Darum geht's heute bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Heute mit mir, Marcel, und um 10 Uhr heute Morgen hat die Regierung besorgniserregende Zahlen zu Gewalt in Deutschland im Jahr 2024 vorgestellt. Es geht einmal um häusliche Gewalt, also körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt zu Hause oder in der Partnerschaft. Das betrifft Erwachsene und auch Kinder. Der zweite Bereich ist Gewalt speziell gegen Frauen. Da geht es vor allem um frauenfeindliche Motive, Hasskriminalität, aber auch um Menschenhandel und Femizide. Und bei diesen Bereichen, da stehen wir nicht gut da. Und man darf damit nicht zufrieden sein. Das hat man heute Morgen auch den Rednern der Regierung angemerkt.
Ja, durchaus selbstkritisch in dem Sinn, dass man eben sagt, die Zahlen sind viel zu hoch. Und die Zahlen sind ja immer viel zu hoch, weil natürlich jedes Opfer ein Opfer zu viel ist. Aber dazu kommt eben, die Zahlen steigen.
Das ist Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hat für uns heute Morgen die Pressekonferenz besucht. Jede einzelne Zahl brauchen wir hier nicht ausbreiten. Aber man erkennt einen ganz klaren Trend.
Es sind auf ziemlich hohem Niveau die Zahlen ganz überwiegend nochmal gestiegen. Als Beispiel Fallgruppe häusliche Gewalt, da gab es über 187.000 weibliche Opfer. Beispiel Menschenhandel, da gab es 593 weibliche Opfer und so weiter. Einzige Ausnahme Tötungsdelikte, da sind die Zahlen leicht zurückgegangen.
Ich erinnere mich an 2020, Corona und die Jahre danach. So während Lockdowns ist die häusliche Gewalt sehr stark angestiegen. Wie hat es sich seitdem entwickelt?
Seitdem ist es erstmal 2021 leicht zurückgegangen. Ich erinnere mich auch daran, damals fragte man sich, ob das nicht auch daran lag, dass die Leute quasi vor allem in engen familiären Bereich quasi Lockdown-Situationen, so richtigen Lockdown hatten wir ja nicht, aber in so einer, sich auch einfach nicht rühren konnten nach außen. Und dann sind sie wieder hochgegangen und zwar stetig seitdem. Und da sind wir eben jetzt insgesamt bei fast 266.000 Taten. Also mehr als 2020.
Woran liegt das, also dieser Anstieg? Weiß man das?
Nein, das weiß man nicht, aber dazu gibt es Vermutungen, die auch heute diskutiert wurden. Erstmal ist ganz wichtig zu sagen, dass das nicht die echten Zahlen von Taten sind, über die wir hier reden, sondern wir haben ein riesiges Dunkelfeld. Und ein Teil ist sicher eben, dass dieser Anstieg auch daran liegt, dass sich einfach mehr Leute melden. Aber der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, hat heute gesagt, das erklärt es nicht. Er erklärt das auch mit Rollenbilder einer patriarchalen Gesellschaft. Und das betrifft nicht nur die Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen, sondern auch einen Trend zu patriarchalen Rollenbildern in der ethnisch-deutschen Gesellschaft, wo die immer mehr wieder sich verbreiten. Und als besonderen Risikofaktor hat er Gewalt in der Kindheit genannt. Wenn man die erfährt, dann steigt die Gefahr, dass man Opfer wird und steigt aber auch die Gefahr, dass man Täter wird.
Was gibt's denn Stand heute schon so für Maßnahmen, um diesen Trend, um die Gewalt zu stoppen?
Das ist ziemlich heterogen. Da kann ich nur ein paar Sachen aufzählen. Es gibt Hilfetelefone, allerdings viel, viel zu wenig. Die Beratungsstellen sagen, das reicht bei weitem nicht aus. Es gibt Frauenhäuser, da gilt aber dasselbe. Die normalen Maßnahmen laufen über die Familiengerichte. Da gibt es ja das Gewaltschutzgesetz seit 2002. Da können Kontaktverbote ausgesprochen werden, Aufenthaltsverbote und so weiter. Dann gibt es eben auch Arbeit mit Tätern. Da wurde auch gerade ein Gesetz erlassen und in der Diskussion um dieses Gesetz ist aber auch nochmal deutlich geworden, das, was es bisher da gibt in den verschiedenen Bundesländern, in den verschiedenen Städten und Gemeinden, ist sehr unterschiedlich und reicht oft auch bei weitem nicht aus.
Genau bei so einer Stelle, die sich um Gewaltprävention durch Arbeit mit den Tätern kümmert, arbeitet sie.
Ja, mein Name ist Isabella Spiesberger. Ich bin im Berliner Zentrum für Gewaltprävention Beraterin für Menschen, die in ihren Partnerschaften Gewalt ausgeübt haben. Das ist ein soziales Trainingsprogramm, umfasst etwa ein Dreivierteljahr und beinhaltet Einzelgespräche, um dann in eine Gruppe aufgenommen zu werden.
Auch Isabella fällt der Anstieg von häuslichen Gewalttaten bei ihrer täglichen Arbeit auf.
Ja, wir merken das. Also jedes Jahr erhöhen sich die Zahlen. Also ich habe das noch nicht erlebt, dass sie runtergegangen sind. Mhm. Aber in diesem Jahr sind sie tatsächlich nochmal drastisch gestiegen. Ja, also es ist mehr als das Doppelte an Anfragen wie im Vorjahr.
Mhm. Wer sind da diese Leute, die da Anfragen an euch haben?
Es gibt Menschen, die zu uns kommen. Ich sage jetzt Menschen, also es sind hauptsächlich Männer und ja, die kommen zu uns, weil sie gerade Gewalt ausgeübt haben. Da war gerade aktuell ein Vorfall. Dann melden sie sich in einer akuten Krise quasi, ne? Oder es droht die Trennung. Sie wollen ihre Kinder sehen nach einer Trennung. Das sind alles so Situationen, an die sie sich an uns wenden, aber Gerichte weisen auch, das sind sowohl die Strafgerichte, aber insbesondere die Familiengerichte, sind unsere wichtigsten KooperationspartnerInnen, wenn es darum geht, die Menschen hier ins Programm zu bringen.
Dann lass mal reingehen, wie genau so ein Training bei euch abläuft. Ihr führt erst so intensive Vorgespräche mit den Leuten, um rauszufinden, aha, meint das die Person wirklich ernst? Kann man der irgendwie helfen? Und erst dann darf sie in euer Training. Wie läuft das dann genau ab?
Es sind dann 12 Männer und wir leiten diese Gruppen immer zu zweit. Sie lernen erstmal sich kennen. Das nimmt erstmal so die ersten 2 Sitzungen in Anspruch. Und dann geht es eben in die Inhalte rein und wir sprechen darüber, was Gewalt überhaupt ist. Also die meisten Menschen haben eine Vorstellung von physischer Gewalt und unter häuslicher Gewalt versteht man eben noch viel mehr. Also da ist eben jede Form von psychischer Gewalt, soziale Gewalt, also das heißt das Isolieren oder ökonomische Gewalt, was ganz häufig vorkommt, sexualisierte Gewalt. Und wenn wir diese Basis haben, dann gehen wir rein in Themen wie Bedürfnisse. Was sind meine Bedürfnisse? Wer ist dafür zuständig, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden? Und welche Gefühle entstehen, wenn sie nicht erfüllt werden? Wie gehe ich damit um? Welches Output kommt am Ende bei raus? Also mein Verhalten. Und wo kann ich steuern? Wo kann ich reingehen, um etwas zu verändern?
Ihr habt auch eine Tatrekonstruktion, nennt ihr das. Was macht ihr da genau?
Das ist im Prinzip eine ganze Sitzung für einen einzelnen Klienten, wo er eine Situation schildert, in der er gewalttätig geworden ist und in der Gruppe anschließend darüber diskutiert und erarbeitet wird, wo hätte er anders reagieren können. Mhm. Hier geht es anders als beim klassischen Antigewalttraining nicht nur um die einzelne isolierte Situation, sondern es geht auch insbesondere darum, wiederkehrende Muster aufzudecken.
Was merkst du, was fruchtet am meisten? Also was gibt den Tätern wirklich so den größten Aha-Moment?
Ein Thema, was sich tatsächlich häuft, ist die Erkenntnis, dass ich als Kind Gewalt erlebt habe oder miterleben musste, wie meine Eltern untereinander gewaltvoll miteinander umgegangen sind. Mhm. Dass ich das erleben musste und nie so werden wollte und später dann doch hier in der Beratungsstelle sitze, weil diese Muster sich wieder aktiviert haben und ich in meinen eigenen Partnerschaften Gewalt ausgeübt habe. Das ist eigentlich ein großer Aha-Moment, weil die Erkenntnis daraus, ich kenne das schon und ich wollte das nicht und ich tue das jetzt wieder meinen Kindern an.
Wie oft passiert das dann bei den Leuten, die da bei dir sind oder bei euch sind? Also wie hoch ist so eine Erfolgsquote aus so einem Training?
Also nach 2-3 Monaten laden wir den Klienten nochmal ein und hören, was hat er mitgenommen, was hat gefehlt, was war besonders wichtig für ihn und braucht er vielleicht noch was? Ne? Manche entscheiden sich dann hinterher für eine Therapie. Und dann haben wir natürlich auch den Austausch mit den Fach- und Interventionsstellen, also wo die Frauen dann beraten werden und dort bekommen wir eben die Rückmeldung, wie hat sich was verändert und in den meisten Fällen hat sich was verändert, also die Kommunikationsfähigkeit, in der Lage zu sein, die eigenen Bedürfnisse auszudrücken, weil das ist häufig ein Punkt, der dazu führt, sich unverstanden zu fühlen und auch zu Gewalt. Und deshalb ist das ein Aspekt, den viele auch angeben, also dass sie besser miteinander reden können.
In Deutschland gibt es seit Jahren mehr häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen statt weniger. Es passiert noch nicht genug, um dagegen vorzugehen. Brauchen wir also einen Radical Change bei diesem Thema?
Ja, Radical Change ist schwierig. Da kann man keinen Hebel umlegen. Und wir hatten vorhin schon zum Beispiel über die Frauenhäuser gesprochen. Da hat es auch in der vergangenen Legislaturperiode schon Bemühungen gegeben, die Situation da zu verbessern. Und es gibt auch tatsächlich einen Rechtsanspruch auf kostenlosen Schutz und Beratung. Das betrifft nicht nur Frauenhäuser, sondern auch die Hilfetelefone, die ab 2032 greifen soll. Das ist noch ein bisschen hin.
Ja.
Dann haben wir über ein Gesetz gesprochen, mit dem nicht nur die Täterarbeit eben auf bessere Füße gestellt werden soll, sondern wo die Fußfessel jetzt auch als Maßnahme der Familiengerichte eingeführt werden soll. In dem Gesetzentwurf geht man davon aus, dass 160, also nicht 160.000, sondern 160 Fußfesseln ungefähr gleichzeitig in diese familiengerichtlichen Maßnahmen fallen könnten. Also das sind absolute Extremgefährdungssituationen, die damit aufgefangen werden sollen. Da kann man nicht davon ausgehen, dass das flächendeckend irgendwie passiert. Und dann soll eben auch die Täterarbeit in der Weise verbessert werden, dass es die Möglichkeit für die Familiengerichte gibt, zu verpflichten, Täter zu verpflichten, an Kursen teilzunehmen. Oder wenn klar ist, dass sie da nicht mitarbeiten würden, dann sie zumindest zu einer verpflichtenden Beratung zu schicken.
Okay, du hast die Fußfessel erwähnt, ne? Und in dem Kontext wurde oft Spanien auch erwähnt heute da bei dieser Pressekonferenz. Ist das so ein Land, wo wir uns da was abschauen gerade? Oder wie ist das?
Das ist wohl so. Es ist insofern richtig, als man in Spanien zwei Kästen hat bei der Fußfessel, dass auch das potenzielle Opfer einen Kasten hat, um zu erkennen, wenn der potenzielle Täter in die Nähe kommt. Das ist das, was als spanisches Modell bezeichnet wird. Was tatsächlich in Spanien auch passiert und was wohl wesentlicher Grund ist dafür, dass es so viele Erfolge mit dem Modell gibt, das geht weit über die Frage von Fußfesseln hinaus. Da gibt es ein sehr konkretes Fallmanagement ab der ersten Anzeige von Gewalt mit Zusammenarbeit der Behörden, von Polizei und Gerichten. Und auf diese Weise sind tatsächlich Femizide deutlich runtergegangen. Wie weit insgesamt Gewalt in Partnerschaften, häusliche Gewalt runtergegangen ist, dazu habe ich keine Zahlen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das insgesamt ein viel breiterer, intensiverer Ansatz ist, als der im Moment hier verfolgt wird.
Wir sprechen, und du hast doch schon gesagt, der Einfachheit halber von Männern, weil Gewalt hauptsächlich von Männern ausgeht, aber Karin Rien hat heute auch nochmal gesagt, nicht nur.
Wir werden uns in dieser Legislatur auch mit dem Thema häusliche Gewalt gegen Männer beschäftigen, denn das ist inzwischen auch mehr als ein Randphänomen. Das betrifft 30% der Fälle.
Was ist anders bei der Gewalt gegen Männer, vielleicht auch für die Prävention?
Das Interessante und das Erschreckende ist, dass man das nicht so genau weiß. Es wurde heute auch angekündigt, dass das jetzt untersucht wird, dass man noch mal sich näher anschaut, was für Phänomene das überhaupt sind. Und es war in der Vergangenheit so, dass noch nicht mal klar war, wer überhaupt betroffen war, weil es bisher keine Korrelation zwischen Tätern und Opfern genau gibt. Das heißt, man weiß zum Beispiel nicht bei den betroffenen Männern, ob da auch Männer Täter sind. Und insofern muss man da wirklich erstmal noch mal Aufklärungsarbeit leisten. Und auch was die Reaktion betrifft, ist es nicht so einfach. Wir haben eben von Frauenhäusern gesprochen und auch von dem Anspruch auf einen Platz, der irgendwann kommen soll in Frauenhäusern. Einen solchen Anspruch gibt es für Männer nicht. Und es gibt natürlich auch keine Männerhäuser. Es gibt Wohngemeinschaften oder Wohngruppen, aber das gibt es bisher noch sehr wenig. Das heißt, das ist tatsächlich dafür, dass das ja auch ein wirklich relevantes Problem ist, ziemlich unterbelichtet.
Die Bundesregierung plant also ein Gesamtpaket von Fußfesseln und Warnsendern. Das hilft vor allem der großen Gruppe, bei der Ex-Partner das Problem sind. Über mehr Aufklärung und Prävention bis hin zur Verpflichtung, bei Anti-Gewalt-Trainings mitzumachen. Organisationen wie die von Isabella bekommen aber gerade zu wenig Geld, sagt sie. Dabei würde der Staat mit solchen Präventionsprogrammen sogar massig Geld sparen.
Also es gibt unterschiedliche europäische Studien, die untersucht haben, was das für Kosten sind für Polizeieinsätze, Gerichtskosten, Kosten für die Jugendämter und den Arzt. Dann gibt es noch die Krankschreibungen, also einen Ausfall von Arbeit, und die sind sehr hoch. Also die einen, die gehen von Millionen pro Jahr aus, die da entstehen, die deutlich höher liegen als das, was investiert werden müsste, um dort etwas zu bewirken und das einzudämmen. Und dazu gehört auch die Arbeit mit den Kindern und auch schon in die Kindergärten und in die Schulen reinzugehen, um für dieses Thema zu sensibilisieren. Weil wir sprechen bei häuslicher Gewalt von einem Gewaltkreislauf innerhalb einer Beziehung, aber es geht ja in die nächste Generation über.
Genau, da ist ja ein Problem davon, ne, dass man die Taten auch erst erfahren muss, sage ich mal. Ne? Also dass das Jugendamt, dass irgendwie sich auch Betroffene, die Kinder oder die Frauen meistens irgendwo melden müssen. Ne? Polizei, Staat und so, der kann nicht in alle vier Wände reinschauen. Welche Rolle haben auch wir als Gesellschaft, als so das Umfeld, als Angehörige?
Es ist immer gut hinzugucken, Angebote gibt es und die können aber nicht auferzwungen werden, sondern bei Betroffenen ist es immer gut, einfach zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da, und vielleicht einen Flyer in die Hand zu drücken von einer Beratungsstelle, und dann wird sie irgendwann in Anspruch genommen werden. Mhm. Aber es ist wichtig, dass das Umfeld hinschaut und vor allem auch die Kinder im Blick hat.
Also ich denke mir da auch oft so, in meinem Freundeskreis zum Beispiel, ne? Ich habe wirklich niemand im Kopf, der zu Hause irgendwie gewalttätig sein könnte, und ich habe auch noch nie was mitbekommen. Aber die Statistik, die spricht eigentlich gegen meinen Freundeskreis. Also was sind so Red Flags, auf die man als Freund, als Freundin, als Verwandter irgendwie achten kann, und was mache ich dann, wenn mir was auffällt?
Ja, also bei den Betroffenen häufig ein Red Flag oder ein Alarmsignal wäre, wenn sich jemand zurückzieht. Also wenn der Kontakt einbricht. Und das ist auf jeden Fall ein Moment, wo man dann dem auch nachgehen sollte und den Kontakt versucht, wirklich aufrechtzuerhalten und zu fragen, wie es der Person geht.
Mhm. Ja. Also einfach mal eine WhatsApp schreiben, ey, jetzt lang nichts von dir gehört, alles klar bei dir?
Ja, zum Beispiel.
Dann haben wir aber genau dann den Punkt, wo die andere Seite da ist, ne? Wo wir die Gewaltopfer haben, wo viele vielleicht auch Hemmungen haben, sich überhaupt irgendwo zu melden, darüber offen zu sprechen, vor allem auch gegen irgendwie den Partner vorzugehen. Was ist dein Rat an der Stelle für diese Leute?
Tatsächlich sich an eine Beratungsstelle zu wenden, weil die meisten Hemmungen bestehen ja darin, das Jugendamt zu kontaktieren oder die Polizei, weil viele nicht wissen, was setzt sich denn da in Gang. Und bei der Beratungsstelle geht es erstmal darum, in einem geschützten Raum über das Thema zu sprechen. Und das empowert erstmal unfassbar viel. Es passiert nichts, was die betroffene Person auch nicht möchte. Da wird dann auch erstmal nur gesprochen.
Wir haben euch Hilfsangebote in den Shownotes verlinkt. Weil einer Sache müssen wir uns bewusst sein. Diese Angebote sind und bleiben wichtig, schützen und retten Leben. Vielleicht mehr, als es der Staat erstmal können wird.
Ich habe ja versucht aufzuzählen, an was man jetzt denkt, was man verändern wird. Und das zeigt schon, sind keine Game Changer. Das sind Stellschrauben, an denen man ein wenig dreht. Und das ist eben vor allem wenn wir über Rollenbilder reden, die sich ja teilweise auch zurückbewegen gerade. Wenn wir über solche Phänomene reden, dann ist das ein sehr, sehr langwieriger Prozess.
Das war Unboxing News für heute. An der Folge haben Monika Ahrens, Wiebke Dumpe, Ingo Rockenberg, Alex Stojanov und ich gearbeitet. Wenn ihr selbst von Gewalt betroffen seid, sprecht offen mit Vertrauenspersonen und holt euch Hilfe bei Beratungsstellen. Als eine gute erste Anlaufstelle empfehlen wir euch das anonyme Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das kostet nichts und die wissen immer, wie sie euch weiterhelfen können. Am Montag gibt's dann die nächste Folge von uns. Bis dahin, schönes Wochenende euch.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.